Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Asien-Winterspiele 29, die finden in Saudi-Arabien statt. Ein umstrittenes, mehrfaches Milliardenprojekt. Der zweite große Knaller ist, die Hauptstadt, in der das stattfinden soll, gibt es gar nicht oder noch nicht.
Wir haben heute auch eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben nämlich den Stefan Waltl zu Gast und führen heute mal ein kleines Interview durch.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Und wir starten direkt mit dem Blick in den Rückspiegel.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Und da sehen wir eine Meldung, wo wir uns fast schon die Augen reiben müssen. Denn die Asien-Winterspiele 29, die finden in Saudi-Arabien statt. Also ein umstrittenes, mehrfaches Milliardenprojekt hat das asiatische Olympiakomitee vergeben. Der zweite große Knaller ist, dass wir nicht nur Slalom mit Sicht auf das Rote Meer und Biathlon in der Bergwüste erleben werden, sondern die Hauptstadt, in der das stattfinden soll, die Stadt heißt Neom, aber die Stadt gibt es gar nicht oder noch nicht. Das ist eine in der Bauphase befindliche Planstadt, also man kann da nur mit dem Kopf schütteln. Und ein zweites Mal schüttelt man den Kopf, wenn man guckt, wo die Fußball-Asien-Meisterschaft 23 stattfindet. Ihr könnt es schon fast ahnen, in Katar. Normalerweise von Mitte Juni bis Mitte Juli 23, aber auch im nächsten Jahr ist da eine Affenhitze in Katar. Also wird es wahrscheinlich im Januar 24 die 18. Auflage der Fußball-Asien-Meisterschaft in Katar geben. Die zweite schöne Meldung, die wir gefunden haben, ist, dass es einen Riesensprung in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga geben wird, denn der Deutsche Fußballbund hat die Medienrechte von 23 bis 27 neu vergeben. Und das bedeutet, dass künftig 5,2 Millionen Euro, rund 5,2 Millionen Euro pro Saison für die Periode 23 bis 27 als Einnahmen zur Verfügung stehen. Und damit erhöhen sich die Einnahmen aus den Medienrechten um das 16-fache. Also ganz große Klasse. Die Live-Rechte an allen 132 Spielen der Frauen-Bundesliga teilen sich dann künftig der Streaming-Dienst DAZN, Magenta Sport, ARD und ZDF haben aber auch das Recht, 10 frei empfangbare Live-Spiele zu zeigen. Mal ganz kurz zum Vergleich, wo ist die Benchmark? Die Benchmark sind die Women's Super League aus England und da werden für die Medienrechte derzeit 11,4 Millionen Euro aufgerufen, also doppelt so viel wie in Deutschland, aber es ist ein sehr, sehr guter erster Schritt nach dem erfolgreichen Auftreten der Deutschen in der Fußball-EM. Ja, und nach all dem, was wir jetzt so an aktuellen Meldungen haben, steigen wir jetzt mal in das Gespräch mit Dr. Stefan Waltl ein. Und dieses Gespräch führt mal ganz alleine der liebe Lennart. Hau rein!
Hallo zusammen! Wir sind sehr froh, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir haben heute auch eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben nämlich den Stefan Waltl zu Gast und führen heute mal ein kleines Interview durch. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und Stefan, zu Beginn würde ich dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Wer bist du, was machst du und vor allem, wieso bist du heute hier?
Vielen Dank, Lennart, erstmal für die Einladung. Stefan Waltl ist mein Name. Ich arbeite an der Deutschen Sporthochschule in Köln und war in den letzten 5 Jahren auch ehrenamtlich als Generalsekretär der Europäischen Vereinigung für Sportmanagement tätig und habe hier viele Einblicke in den Sportmanagement-Bereich auch bekommen, sowohl aus der beruflichen Perspektive jetzt durch die Universität als auch aus der Praxis.
Ja, sehr cool. Du hast gerade schon von der ISIM gesprochen, da gehen wir später drauf ein. Erstmal, du bist ja quasi so ein bisschen der Experte von Wissenschaft und Sport, so wie man das vielleicht raushören konnte schon direkt. Erzähl mal, was ist deine Meinung, wie bedeutend ist denn die Verbindung von Wissenschaft und Praxis generell und auch vor allem im Sportbereich?
Also für mich hat diese Verlinkung zwischen Wissenschaft und Praxis eine sehr große Bedeutung. Wissenschaft ist ja sozusagen kein Selbstzweck, sondern immer dazu dienen, auch Probleme zu lösen. Und je besser wir die Probleme eigentlich der Praxis kennen, desto besser können wir im Prinzip mit Lösungsmöglichkeiten dort aufwarten. Deswegen bin ich ein großer Fan von dieser Verzahnung und auch dem intensiven Austausch zwischen beiden Bereichen, die ich auch gar nicht so als getrennt sehen würde, sondern tatsächlich eher so sich gegenseitig befruchten können.
Okay, genau. Man sagt ja immer so oft, Theorie und Praxis ist was ganz anderes, aber stimmt auch manchmal, glaube ich, ne? Also Theorie ist vielleicht der eine Teil, Praxis der andere Teil, aber du glaubst schon, dass die sich gegenseitig ergänzen und in einigen Teilen auch gut überschreiten können oder überschneiden.
Ja, absolut. Also klar sind die Ansprüche, die Rahmenbedingungen in der Wissenschaft andere als in der Praxis, wo wir in der Wissenschaft vielleicht den Dingen sehr viel tiefer auf den Grund gehen und auch nachfragen, uns vielleicht nicht so mit den ersten Antworten zufrieden geben, wenn in der Praxis natürlich häufig immer der pragmatische, schnellere Lösung auch her müssen. Aber bei langfristigen Sachen, glaube ich, wie gesagt, beide Sachen sich gut ergänzen können.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Sportmanager, wie könnte ich denn von der Wissenschaft so richtig profitieren? Wenn ich jetzt ein Problem im Alltag habe oder im Beruf habe, schlage ich dann wirklich ein wissenschaftliches Buch auf und gucke, okay, wie war das vielleicht in der Vergangenheit, wie wurde das schon mal untersucht? Kann mir das weiterhelfen?
Ja, zum Teil sicherlich schon, dass man vielleicht auch aus Erfahrung Problemen aus der Vergangenheit lernen kann. Aber das Entscheidende, was für mich eigentlich so die Wissenschaft ausmacht, wie kann ich Personen vor allem auch mit Wissen und Kompetenzen auch sozusagen befähigen, Probleme, die wir heute gar nicht kennen, aber Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln und da auch zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht das Problem von morgen mit Wissen, mit Theorie auch von heute sozusagen, die ich kenne, lösen.
Wir sind ja jetzt eine Hochschule, das heißt, wir bereiten die Studenten im besten Fall in der Wissenschaft auf die Praxis vor. Würdest du auf jeden Fall sagen, dass die Wissenschaft so als Grundstein gesehen werden kann, dass man sich in der Wissenschaft oder in, ja, erstmal, man sagt ja Wissenschaft, also Wissen aneignen, dass man sich so die Grundlagen aneignet und die versucht in der Praxis vielleicht zu perfektionieren und dann in der Anwendung so richtig zu begreifen und zu verstehen?
Ja, so sehe ich eigentlich die Aufgabe auch einer universitären Ausbildung, dass man den Studenten sozusagen die Kompetenzen, die Werkzeuge mit an die Hand gibt, die danach anwenden können. Und häufig ist zumindest meine Erfahrung auch aus Feedback von vielen Absolventen, dass sie später im Berufsleben so eigentlich erst realisieren, ja, das habe ich doch früher mal gehabt, das habe ich doch gelernt und weiß jetzt erst so richtig den Wert der Ausbildung und auch der Theorien, die sie dort und der Methoden, die sie gelernt haben, dort anzuwenden.
Definitiv kann ich als Absolvent auch nur bestätigen. Also hier ein kleiner Tipp an die Studenten, falls ihr zwischendurch mal denkt, irgendwie, oh, warum lerne ich den Quatsch überhaupt? Irgendwann wird er euch gut tun, also immer schön dranbleiben, auf jeden Fall, da hat Stefan recht. Eine andere Sache, es gibt ja verschiedene Wissenschaftsverbände, unter anderem die ISIM, wo wir gerade kurz drüber gesprochen haben. Welchen Mehrwert hat man denn, wenn man in so einem Verband Mitglied ist?
Also ich glaube, der größte Mehrwert ist einfach das Netzwerk, die Austauschplattform, die Leute, die dort zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Ländern auch, gerade bei uns bei der ISIM, also der Europäischen Vereinigung für Sportmanagement, wo man unheimlich viel von profitieren kann, wo man auch Kollegen, Personen kontaktieren kann, wenn man Probleme hat, wenn man Zugänge zu Wissen, zu Daten oder Ähnliches braucht oder einfach sich zu einem bestimmten Thema mal austauschen will, wirklich hochkompetente Gesprächspartner findet. Und ich glaube, das ist der essentielle Mehrwert solcher Plattformen tatsächlich, solcher Netzwerke.
Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, wenn man da so viele Experten hat. Jeder hat so verschiedene Themen, die er bearbeitet und dann dieser Austausch, der kann einen schon voranbringen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kommen wir mal speziell zu ISIM. Möchtest du einmal kurz generell was dazu sagen? Was ist die ISIM? Was macht sie? Und auch welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat sie in der, ich sag mal, Sportgesellschaft in Anführungszeichen?
Gerne. Also die ISIM ist die Abkürzung für European Association for Sport Management. Das ist vielleicht jetzt nicht immer so ganz offensichtlich. Aber letztendlich ist es die Interessenvertretung der Personen, die im Sportmanagement arbeiten bzw. Bezüge haben auf europäischer Ebene. Also das ist die Sportpolitik. Also wir arbeiten zum Beispiel auch sehr eng mit der Europäischen Kommission dort zusammen, beraten dort auch in verschiedenen Gremien. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, tauschen uns aus, tauschen aber uns auch mit der Praxis, also mit Sportorganisationen, Sportverbänden aus, mit Vereinen, aber genauso auch mit der Sportindustrie und versuchen da so eine gemeinsame Plattform für den Austausch der verschiedenen Teilindustrien oder Teilbranchen innerhalb des Sports, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Das ist das, was wir eigentlich dort im Wesentlichen machen.
Hört sich spannend an und auch, glaube ich, gar nicht so unwichtig, ne? Dass man halt wirklich so einen Austausch hat, weil jeder, man kennt das ja aus der Politik, jeder hat seine eigenen Interessen. Und wenn man dann diese verschiedenen Blickwinkel hat und auch die Interessen des anderen erkennt, dann kann einen das schon gemeinsam voranbringen. Kannst du sagen, wie groß ihr seid? Gibt es da irgendwie eine Mitgliederzahl oder sowas? Oder ist das?
Ja, also wir haben ein bisschen mehr als 200 Mitglieder bei uns in der Organisation. Das sind sozusagen jetzt die, die dort Mitglied sind. Aber zum Beispiel bei so Jahreskonferenzen, die wir haben, kommen da zwischen 400 und 500 Personen. Das heißt, die Mitgliederanzahl spiegelt nicht unbedingt die Relevanz der Organisation wider. Ich will das vielleicht auch nochmal so an einem Beispiel auch nochmal verdeutlichen. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel einen sehr stark nationalen Arbeitsmarkt auch gehabt. Also mit der ganzen Globalisierung auch, die auch vor dem Sport nicht Halt gemacht hat, haben wir eigentlich eher einen europäischen oder globalen Arbeitsmarkt. Das heißt, viele Absolventen zum Beispiel auch von Universitäten arbeiten für international agierende Konzerne, Unternehmen oder gehen teilweise auch ins Ausland, arbeiten dort. Und da bietet gerade so eine Plattform wie die ISIM und so eine Organisation wie die ISIM auch unheimlich viele, viele Möglichkeiten an, versucht auch diese verschiedenen Interessen auf einer europäischen Ebene sozusagen zu verbinden und miteinander in Einklang zu bringen.
Was muss man denn machen, um Mitglied zu werden? Weil du hast gerade gesagt, ihr habt so bei den Konferenzen 400, 500 Teilnehmer, aber nur 200 Mitglieder. Also theoretisch bei den Konferenzen kann jeder teilnehmen, der daran Interesse hat. Und also das ist die erste Frage. Und die andere Frage ist halt, was muss man machen, um Mitglied zu werden? Und vor allem auch, was bringt einem das, Mitglied zu sein? Ne? Ist das das Netzwerk? Ist das dann weitere Vorteile irgendwie, dass man bei den Konferenzen eingebunden wird und so weiter? Was ist da?
Also es ist richtig, wir haben bei den Konferenzen deutlich mehr Teilnehmer als Mitglieder. Da kann im Prinzip auch jeder an der Konferenz teilnehmen, der da Interesse hat. Wir haben aber auch sozusagen für Mitglieder so ein paar exklusivere Leistungen. Deswegen, wenn man Mitglied werden will, das kostet als Student 20 Euro im Jahr. Für Absolventen, also individuelle Mitglieder sozusagen, dann 48. Und dafür bekommt man eine ganze Reihe von Informationen, also Newsletter, Zugang auch zu dem Netzwerk, um sich auszutauschen. Wir haben verschiedene kleinere Eventformate in der Vergangenheit organisiert und wir haben auch noch ein Journal, das heißt das European Sport Management Quarterly. Und da haben zum Beispiel auch alle Mitglieder online Zugang zu den Publikationen. Also wer da zum Beispiel zu einem bestimmten Thema was sucht, eine wissenschaftliche Publikation, der kann da sozusagen mit seiner Mitgliedschaft Zugang auf die Datenbank bekommen. Und kann sich zum Beispiel hier relativ schnell und unkompliziert Informationen zu diesem Thema abrufen.
Okay, also nochmal deutlich mehr Vorteil als nur das Netzwerk, wobei das Netzwerk natürlich auch schon fast das Wichtigste ist, wo man das so sagen kann. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mal an einer Konferenz teilgenommen, die fand digital statt. Ist das jetzt wegen Corona gewesen oder macht die immer digital oder gibt es auch Konferenzen, die vor Ort stattfinden?
Ja, leider war tatsächlich in den letzten beiden Jahren die Jahreskonferenz als Online-Event ausgerichtet, aufgrund der Pandemie. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder eine Live-Konferenz in Innsbruck gehabt, auch unsere 30. Konferenz, also seit 30 Jahren gibt es die ISIM auch. Und das ist einfach, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein anderes Format, also sich persönlich zu treffen, vor Ort auszutauschen. Das kann man durch ein Online-Format nicht ersetzen. Also das Online-Format hat viele andere Vorteile, die man auch gezielt nutzen kann, gerade so für kleinere, sehr spezifische Themen. Also ein Live-Event vor Ort und der Austausch vor Ort über ein paar Tage zu vielen verschiedenen Themen, das ist schon was Einzigartiges und auch immer wieder inspirierend.
Definitiv, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt mal so eine Konferenz, wie oft finden die statt? Habt ihr also jährlich oder auch in regelmäßigeren Abständen?
Ne, wir haben einmal die Jahreskonferenz tatsächlich einmal im Jahr, in der Regel so in der ersten oder zweiten Septemberwoche pro Jahr. Das ist sozusagen das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und haben dann auch nochmal so kleinere Events gehabt, sei es jetzt mal so ein Podcast oder ein Webinar. Da sind wir jetzt gerade so dabei, nochmal zu überlegen, wie kann man diese Formate tatsächlich zukünftig nutzen? Gibt es da auch eine Nachfrage für? Weil wir haben jetzt auch beobachtet, nach den Pandemiejahren herrscht dann doch eine gewisse Sättigung auch von diesen ganzen Online-Events. Deswegen muss man jetzt mal abwarten, einfach wo da die Reise auch hingeht.
Okay, also ist jetzt für die nahe Zukunft noch nichts Konkretes geplant oder habt ihr schon, sag ich mal, irgendwelche Themen, die jetzt derzeit so aktuell sind, dass ihr die bespielen wollt?
Nein, aktuell noch nicht in der Form. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir unsere Jahreskonferenz wieder so ans Laufen bekommen, wenn man das so schön sagen darf. Weil wir können natürlich auch nicht davon ausgehen, dass nach so 2 Jahren fehlender Live-Abstinenz sozusagen automatisch alles so ist wie vorher. Da stecken wir ganz viel Arbeit und Ressourcen rein, damit das wieder ähnlich wird. Damit hatten wir ja dieses Jahr in Innsbruck einen guten Auftakt und bereiten jetzt gerade für die kommenden Jahre auch die Ausrichtung vor. Also wir sind zum Beispiel nächstes Jahr vom 12. bis 15. September in Belfast, danach 2024 auch in Paris während der Paralympischen Spiele. Und da versuchen wir so auch thematisch so Themen und Flöcke einzusetzen.
Ja, das hört sich echt cool an. Vor allem, man kommt dann ja auch echt ganz gut rum, ne? Zu den Konferenzen immer ein verschiedener Ort. Europaweit gesehen, das stelle ich mir sehr spannend vor. Wenn ich das jetzt mal aus zwei Perspektiven betrachte, einmal als anerkannter oder gelernter Sportmanager und einmal als Student. Warum sollte ich als Student an so einer Konferenz teilnehmen und warum als Sportmanager? Was bringt mir das?
Ja, fangen wir mal beim Studenten an. Wir haben zum Beispiel auch vor Beginn der Konferenz ein Studierendenseminar. Das heißt, da kommen Studierende aus ganz Europa, teilweise auch aus anderen Kontinenten, zusammen und arbeiten in gemischten Gruppen an einer konkreten Aufgabe, Fallstudie. Das ist natürlich unheimlich befruchtend, auch aus eigener Erfahrung. Man lernt ganz viel von anderen Sportnationen, von anderen Kulturen auch. Solche Arbeitsweisen, so interkulturelles Management ist auch so ein großes Stichwort hier. Und kriegt einfach auch Zugänge zu Personen aus anderen Ländern. Und die gerade diese Personen, mit denen man dann auch über Jahre ja, Kontakt aufrechterhält, sich austauscht gegenseitig, das kann man dann auch zukünftig weiter nutzen. Also viele sind auch heute noch mit den Personen in Kontakt. Wenn man das jetzt aus Sportmanager-Sicht betrachtet, dass man tatsächlich da viele verschiedene Experten aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen trifft, sich austauschen kann, sei es aus dem Sportmarketing, sei es aus der Sportökonomik, sei es jetzt aus dem Sport-Event-Management-Bereich und sich da tatsächlich mit den Experten schlechthin, nicht nur in Europa, auch weltweit, die zu unserer Konferenz kommen, austauschen kann, fragen kann und tatsächlich hier den aktuellen Stand der Wissenschaft auch mitnehmen kann.
Also auch für Studenten ist es jetzt nicht so, dass man nur Vorträge hört, sondern es wird auch proaktiv tatsächlich vor Ort was gemacht, wo man richtig was lernen kann und die Leute wirklich kennenlernt.
Ja, absolut. Also die Studenten sind auch für uns eine wichtige Zielgruppe. Deswegen machen wir solche Studierendenseminare auch deutlich vergünstigt. Also das muss man wirklich sagen, dass uns das wichtig ist und auch am Herzen liegt. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Studierenden gesehen, der dann durch auch die Teilnahme an einer anschließenden Konferenz zum Beispiel sein Thema für die Bachelorarbeit oder Masterarbeit gefunden hat oder einfach auch Interesse an der Wissenschaft entwickelt hat. Weil sie einmal gefreut hat, dass er Zugang zu einer Person, zum Wissenschaftler oder Praktiker gefunden hat und dadurch dann den Jobeinstieg ermöglicht bekommen hat. Also da gibt es verschiedene Benefits tatsächlich hier für sowohl die Studierenden als auch die Sportmanager und Wissenschaftler.
Da stelle ich mir vor allem dann den Kontakt zu den, also als Student den Kontakt zu diesen anerkannten Sportmanagern wirklich als wertvoll dar, weil man kann ja wirklich viel mitnehmen, was die für die ersten Berufsjahre an Tipps mitgeben. Und du hast da so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Geschichten, sage ich mal, die dahinter stecken. Das kann einen echt schön nach vorne bringen. Kommen wir aber noch mal kurz zu dir. Du warst 5 Jahre, glaube ich, Generalsekretär. Was waren da so deine Aufgaben? Was hast du gemacht? Und auch gerne zieh mal ein Fazit, wie hat es dir generell gefallen, die Zeit?
Also ich blicke tatsächlich, fangen wir mal bei dem letzten an, auf wirklich 5 tolle Jahre zurück. Ich habe unheimlich viele fantastische Leute kennengelernt. Bin mir auch sicher, dass ich mit denen weiter in Kontakt bleiben werde und unheimlich viele Erfahrungen auch gesammelt. Also deswegen möchte ich die Zeit auch gar nicht missen. Ich habe selber die Entscheidung getroffen, hier ein Ende zu machen, einfach weil ich in ein Sabbatical gehe. Habe aber, wie gesagt, 5 tolle Jahre gehabt. Was ich da gemacht habe, ist, wie der Name das schon sagt, so General und Sekretär sind tatsächlich so genau die 2 Aufgabengebiete. Es hat viel mit Organisation zu tun, Vorbereitung von Vorstandssitzungen, Kontakt aufnehmen mit Personen, Mitgliederverwaltung ist eins, ist auch zu finanziellen Dingen, aber auch tatsächlich so in dem Sinne general auch wirklich Dinge voranzutreiben, große Visionen, Strategien zu entwickeln und die auch umzusetzen. Also bis zu solchen Aspekten, ja, die Pandemie tritt ein, keiner wusste, ja, was machen wir jetzt? Ein Live-Event war nicht möglich. Was machen wir jetzt? Machen wir eine Online-Konferenz? Machen wir keine? Was brauchen wir dafür? Wie können wir das umsetzen? Also da ist auch viel operatives als auch strategisches Management-Know-how erforderlich gewesen.
Hört sich viel nach Führungskräfte, wie sagt man, Führungskräftekompetenzen und auch Krisenmanagement an, was du da bewältigen musstest, ne?
Ja, absolut. Also klar, die Pandemie, Krisenmanagement definitiv, aber auch so die Entwicklung der Organisation war ein ganz wichtiger Aspekt.
Jetzt zum Abschluss nochmal eine ganz freche Frage. Ich weiß nicht, das hört sich nach extrem viel Arbeit und viel Aufwand für dich an. Wie wird sowas honoriert? Wird man da entlohnt? Gibt es da ein bestimmtes Gehaltsgefüge, wie man das bekommt? Oder darf man da gar nicht drüber sprechen? Wie gesagt, freche Frage.
kein Problem, frech kommt weiter, sage ich immer. Also tatsächlich, ich habe das ehrenamtlich gemacht von der Seite. Deswegen gab es keine Bezahlung an der Stelle für die Aufgaben, sondern habe das nebenberuflich gemacht. Deswegen ganz offen, ehrlich gesagt, heraus.
Okay, aber das bleibt einem überlassen oder ist das wirklich festgelegt, der Generalsekretär macht das ehrenamtlich?
Also wir haben bei uns, es besteht auch die Möglichkeit, das bezahlt zu machen. Wir haben aber auch einen ehrenamtlichen Vorstand sozusagen. Das heißt, keiner bekommt bei uns Geld im Vorstand dafür. Und wir haben dafür aber jemand eingestellt, der sozusagen mich in meinen operativen Aufgaben 20 Stunden die Woche unterstützt. Also das war sozusagen meine Hilfe, meine Unterstützung. Die Person hat mich in den letzten Jahren auch von vielen operativen Aufgaben sozusagen entlastet und mir die Freiheit gegeben, mich auf die anderen Dinge zu konzentrieren.
Ja, das hört sich doch nach einem guten Kompromiss an und alles sehr spannend. Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen länger quatschen können, aber wir halten uns hier natürlich an unsere Regeln und überschreiten die 20 Minuten nicht. Ich hoffe auch, es hat euch sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Mal eine andere Perspektive, Wissenschaft, Praxis, hat uns Stefan super Einblicke gegeben. Also nochmal dickes Dankeschön, Stefan, für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es auch gut gefallen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem ein oder anderen ISIM-Event.
Sehr gerne. Also nochmal der Hinweis an unsere Studenten, falls ihr da auch Interesse habt, jetzt nach dem Podcast ein bisschen Luft zu schnuppern, meldet euch auch gerne bei uns oder direkt bei Stefan. Das kriegen wir mit Sicherheit hin, dass ihr da mal reinschnuppert.
Das war der Podcast für diese Woche. Wir danken euch ganz herzlich für das Zuhören. Dir natürlich, lieber Stefan, für die Einblicke in die ISIM, in deine Tätigkeit. Bleibt uns gewogen, abonniert diesen Podcast, schreibt uns an sport@ist.de. Und wir hören und präsentieren euch in der nächsten Woche oder vielleicht in der übernächsten Woche die nächste Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.